Seine Mutter aber sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Liebe Mitbrüder, liebe Pilger und Pilgerinnen zur schmerzhaften Mutter von Stiepe, warum muss die Mutter Gottes ihren Sohn mit Schmerzen suchen? Warum dieses Suchen? Warum diese Schmerzen oder Angst, wie wir es in der Einheitsübersetzung gehört haben? Und wir könnten diese Frage auch auf uns beziehen. Denn ist es nicht manchmal so, dass auch wir unseren Herrn mit Schmerzen suchen müssen? Gerade haben wir Epiphanie gefeiert, die Erscheinung des Herrn. Wir haben gefeiert, dass Gott sichtbar erschienen ist, dass die Prophezeiung des Jesaja, den wir heute gehört haben, in Erfüllung gekommen ist. Es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Du wirst es sehen und du wirst strahlen. Dein Herz bebt vor Freude und öffnet sich weit. Und im Weihnachtspräfation wird gesungen, dass in der sichtbaren Gestalt des Erlösers den unsichtbaren Gott sichtbar gemacht wird. Doch wenn wir hinausschauen in die Welt, ist Gott denn wirklich sichtbar geworden? Könnten wir noch immer sagen, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker? Warum zeigt sich Gott nicht klarer? Warum bewirkt die Menschwerdung Gottes nicht, dass alle Menschen sein Licht klar sehen und seinem strahlenden Glanz klar erkennen? Warum müssen wir ihn noch mit Schmerzen und Angst suchen? Immer noch können wir mit dem Psalmist fragen: Warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Diese Frage wird uns heute von vielen Atheisten gestellt, die uns sagen, wenn es einen Gott wirklich gäbe, würde er uns klar zeigen. Er würde allen Menschen sichere Zeichen seiner Existenz geben. Also, was hat die Erscheinung Gottes im Fleisch wirklich gebracht? Was hat die Menschwerdung Gottes gebracht? Fleisch geworden ist das Wort, singen wir im Weihnachtspräfation, und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen zu dem, was kein Auge geschaut hat. Was kein Auge geschaut hat, das ist das Problem. Niemand hat Gott je gesehen, heißt es am Anfang des Johannesevangeliums. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Niemand hat Gott je gesehen. Kein Geschöpf kann Gott erkennen, wie er ist. Kein Geschöpf kann Gott schauen, wie er ist. Denn wir Geschöpfe sind begrenzt. Gott aber ist unbegrenzt. Wir sind endlich, er ist unendlich. Wir können jede Vollkommenheit erkennen, die nach unserer begrenzten, endlichen Weise existiert. Aber Gott ist das uferlose Meer der Vollkommenheit selbst. Die geschaffenen Vollkommenheiten, die wir erkennen können, sind wie Farben, die das göttliche Licht aufsplittern. Ein jedes Geschöpf zeigt uns ein anderes Aspekt des Glanzes des Schöpfers, aber das ungeschaffene Glanz, welche alle Vollkommenheit vereint, können wir nicht sehen. Unsere geschaffenen Augen werden verblendet, wenn wir versuchen, das ungeschaffene Licht zu schauen, das unendlich heller leuchtet als die Sonne. Wenn wir etwas erkennen, dann ist das erkannte Objekt in uns. Aber das heißt, wir können nur solche Dinge erkennen, die in uns sein können. Nur Dinge, die so beschränkt sind, dass wir sie erfassen können. Und deswegen ist Gott für alle Geschöpfe unsichtbar, unerkennbar. Der französische Insektenforscher Jean-Henri Fabre hat einmal gesagt, nach vielen Jahrzehnten von Insektenforschungen, ich glaube nicht an Gott. Ich sehe ihn. Damit meinte er, dass er die Vollkommenheit des Schöpfers klar aus seinen Werken erkennen könnte. Das können wir sehr wohl. Wir können, wie die Weisen aus dem Morgenland auf die Sterne schauen oder wie Jean-Henri Fabre auf die Insekten und den Schöpfer in seinen Werken erkennen. Aber den Schöpfer so zu sehen, wie er ist, wie er in sich ist, wie er unendliche Herrlichkeit, Schönheit, Macht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Liebe und Heiligkeit auf reine, erhabene und einfache Weise verwirklicht und mit all diesen Eigenschaften einfach identisch ist, das können wir nicht sehen. Und doch ist das die tiefste Sehnsucht unserer Seelen. Gott zu schauen, wie er ist, unser Schöpfer zu erkennen, wie wir von ihm erkannt werden. Das ist das Einzige, was unsere Herzen wirklich stillen könnte. Der heidnische Philosoph Plotin, der die Offenbarung Gottes nicht kannte, aber viel durch sein philosophisches Denken über Gott erkannte, hat einmal geschrieben, das Göttliche in seiner Alleinheit, lauter, einfach und rein, das, wodurch alles bedingt ist, worauf alles hinblickt, in welchem alles lebt und denkt, denn es ist die Ursache des Lebens, der Vernunft und des Seins. Welche Liebesglut wird nicht der empfinden, der dies zu sehen bekommt? Wie wird er sich nach der innigen Vereinigung mit ihm sehnen? Wie wird ihn das Staunen der Wonne und der Freude durchzittern? Aber auf welchen Weg und wie soll man das finden? Wie soll man die unsagbare Schönheit sehen, die im innersten Heiligtum bleibt und nicht herauskommt, dass sie auch ein Uneingeweihter zu sehen bekäme? So Plotin. Plotin sagt uns hier das, was das Geheimnis unseres Lebens ist. Wir sind voll Sehnsucht, Gott zu schauen, wie er ist. Je mehr wir von Gott erkennen, je mehr wir über Gott erkennen, desto mehr wollen wir ihm selbst erkennen. Aber diese Erkenntnis, diese selige Schau Gottes, übersteigt völlig unsere Möglichkeiten. Niemand hat Gott je gesehen. Niemand hat Gott je gesehen, sagt der Apostel, aber er schreibt weiter, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Nur einer hat Gott gesehen, der Sohn. Gott hat von aller Ewigkeit her auf das uferlose Meer seiner eigenen Vollkommenheit geschaut und sie vollkommen erkannt. Und diese Erkenntnis seiner selbst hat Gott in seinem ewigen Wort vollkommen ausgesprochen. Dieses Wort ist ein so vollkommener Ausdruck Gottes, dass es selbst Gott ist. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der Sohn, ist Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, wie es im großen Glaubensbekenntnis heißt. Der Vater schaut auf den Sohn mit unendlicher Liebe und der Sohn schaut zurück auf den Vater mit unendlicher Liebe und erkennt ihn vollkommen. Er erkennt ihn als dem, von dem er alles empfangen hat. Er kann ihn erkennen, denn er ist sein Abbild. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Kunde gebracht. Der einzige Sohn kommt in die Welt hinein, er wird Mensch, um uns Kunde zu bringen vom Vater. Er bringt uns Kunde von etwas, was wir nicht sehen können. Und deswegen wird von uns Glauben gefordert. Wir müssen glauben, dass dieser Mensch der Sohn Gottes ist. Dass der Kind in der Krippe das ewige Wort des Vaters ist. Dieser Glaube bedarf also von uns Demut. Und deswegen zeigt sich der menschgewordene Gott nicht klarer, damit seine Kundschaft als Kundschaft angenommen wird, damit wir ihm glauben. Wenn er das tun würde, was die Atheisten von ihm fordern und klare Beweise geben würde für allen Menschen, dann würden wir zwar einsehen, dass er Gott ist, aber wir würden nicht glauben. Wir würden nicht seine Kundschaft annehmen als Kundschaft. Das wahre Licht kommt also in die Welt, um uns Kundschaft zu geben vom Vater, aber die Seinen nehmen ihn nicht auf. Das ist das Geheimnis der Sünde. Die Sünde besteht darin, dass wir nicht die Demut haben, diese Kundschaft anzunehmen. Dass wir die schmerzhafte Suche nach dem göttlichen Licht aufgeben und versuchen, unser Glück in unserer eigenen Licht zu finden. Dass wir uns selbst auf die Stelle Gottes stellen. Das Licht kam in die Welt, sagt der Herr, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Wir sind zu stolz, um die Kundschaft anzunehmen. Wir wollen das wahre Licht nicht sehen, sondern unser eigenes Licht. Um diesen Stolz zu überwinden, kommt der Herr in die Welt in so großer Demut. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück, haben wir gehört, und war ihnen gehorsam. Er, der Gott ist, wird Menschen gehorsam, um uns Menschen aus der Sünde zu befreien, damit wir seine Kundschaft hören können, damit wir Gott gehorchen können. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Das ist die eigentliche Lösung des Problems. Das eigentliche Ziel der Menschwerdung Gottes ist, dass wir wie ihm Kinder Gottes werden, wenn wir an ihm glauben. Wir werden Anteil erhalten am göttlichen Leben. Wir werden Gott wirklich ähnlich sein. Und so werden wir Gott sehen können, wie er ist. Die Gotteskindschaft, die uns Jesus geben will, wird uns ermöglichen, Gott zu schauen, wie er ist, die selige Schau Gottes zu haben, die alle Sehnsüchte unserer Herzen stillt. Das ist das ewige Leben, sagt der Herr, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Zu diesem ewigen Leben zu gelangen aber, müssen wir durch die Demut des Glaubens, die Demut des Gehorsams gehen. Wir müssen in diesem Leben Gott mit Schmerzen suchen, damit unser Stolz überwunden wird und wir in der kommenden Welt ihn sehen können. Das, was von uns gefordert ist, ist die Zeugnis Christi und seine Aposteln und die Kirche, die er auf sie gegründet hat, zu glauben. Alles, was die Kirche lehrt, müssen wir in Demut annehmen, um diese Gotteskindschaft zu empfangen. Wer an ihn glaubt, sagt Jesus zu Nikodemus, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Wir müssen demütig glauben. Wir müssen auf den Herrn schauen und sagen, ich glaube, dass du der Gott bist, der all meine Sehnsüchte stillen kannst, dass mein Glück in dir allein ist, dass mein Glück nicht darin besteht, dass ich Erfolg habe, dass mein Licht heller leuchte, sondern dass ich dir ähnlich werde, damit ich dich schauen kann, wie du bist. Das ist sehr leicht zu sagen, aber das ist sehr schwierig, wirklich zu leben. Das erlebe ich, wie schwierig das ist, erlebe ich jetzt immer wieder als Neupriester. Ich bilde mich ein, ich tue alles für den Herrn, ich will nur ihm schauen. Ich hatte vor kurzem eine Katechese vorbereitet für die Studentin in Heiligenkreuz. Aber wegen schlechter Organisation sind dann kaum Studenten gekommen. Und ich war so frustriert darüber und so verzweifelt und bitter. Und dann hatten wir am nächsten Tag einen Einkehrtag und der Leiter des Einkehrtages hat eine berühmte Geschichte aus dem Leben des heiligen Franziskus erzählt, wo der heilige Franz von Assisi mit einem Mitbruder unterwegs ist im Winter und sie sind barfuß und es ist sehr kalt. Und sein Mitbruder denkt sich im Herzen, wenn wir jetzt nach Perugia kommen und ins Kloster kommen und es ist warm, dann ist das die vollkommene Freude. Er hat es nicht laut gesagt, aber der heilige Franziskus hat es verstanden. Und er hat gesagt, wenn wir jetzt nach Perugia kommen und predigen und alle Menschen sich bekehren, ist das noch nicht die vollkommene Freude. Und wenn wir nach Perugia kommen und predigen und Wunder wirken und die Toten zum Leben erwecken und alle Menschen bekehren sich nicht nur, sondern werden auch Minderbrüder, das ist auch noch nicht die vollkommene Freude. Und dann fragt der Mitbruder vom heiligen Franz, ja, was wäre denn die vollkommene Freude? Und der heilige Franz sagt, wenn wir jetzt nach Perugia kommen würden und der Pförtner im Kloster würde uns nicht erkennen und wir die ganze Nacht im kalten Schnee verbringen müssten, das wäre die vollkommene Freude. Die vollkommene Freude besteht nicht darin, dass wir Erfolg haben, dass unser Licht hell leuchtet, sondern dass wir demütig werden, dass wir Jesus ähnlich werden, dass wir immer mehr zu Kinder Gottes werden, damit wir Gott schauen können, wie er ist. Die Mutter Gottes war ganz demütig. Ihr demütiges Gehorsam, ihr Glauben am Wort des Engels hat unser Heil begonnen. Und die Schmerzen, die sie erlitten hat in ihrem ganzen Leben, angefangen mit den Schmerzen, von denen wir heute gehört haben, die 3 Tage, in denen sie mit Schmerzen ihren Sohn gesucht hat. Diese Schmerzen sollen uns ermöglichen, unsere Schmerzen anzunehmen, als notwendige Vorbereitung auf die Freude des Himmels. Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Bitten wir die selige Gottesmutter, dass sie uns heute die Gnade ihres Herzens schenkt, damit auch wir erleben dürfen, was der heilige Johannes sagt. Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen.